Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert, guten Abend. Da flog heute Nachmittag etwas höchst Erstaunliches durch den wolkenverhangenen Pariser Himmel. 230 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille zeigte Frankreich, dass zumindest Franzosen jetzt fliegen können. Auf einer Art Luftskateboard, einem sogenannten Hoverboard, das der französische Jetski-Champion Frankie Zapata erfunden hat, flog ein Mann, der geradewegs aus einem Marvel-Comic entsprungen zu sein schien, durch die Stadt. Die fliegende Plattform mit Miniatur-Düsentriebwerk soll künftig auch militärisch genutzt werden. Das Ganze war natürlich das Highlight der Militärparaden zum heutigen französischen Nationalfeiertag. Die Schriftstellerin Gila Lustiger habe ich heute Nachmittag in Paris erreicht und nach dem Sinn solcher Paraden gefragt.
Also Sie haben ja schon richtig gesagt, dass jetzt an zwei Sachen erinnert werden, nämlich an den Sturm auf die Bastille, aber auch, und das ist ja eine Militärparade, werden hier den französischen Siegen in der Vergangenheit gedacht. Und das ist natürlich ein politisches Narrativ, das irgendwie identitätsstiftend sein soll. Und die Frage ist natürlich schon berechtigt, wie zeitgemäß das ist. Und wenn wir uns mal wirklich die Realität anschauen, dann erzeugt das berühmte Wir-Gefühl eine Fußballweltmeisterschaft eigentlich schon eher als so eine Militärparade.
Die Attraktion war natürlich schon der fliegende Mann. Wird der zum neuen Symbol für den technischen Fortschritt in Frankreich?
Ja, das sind die Gadgets, über die dann alle reden werden, weil das natürlich spektakulär ist, dass ja jemand über Paris fliegt. Aber Sie haben recht, Macron hat diese Parade unter das Zeichen Europas gestellt. Es marschieren, glaube ich, 10 Länder mit, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber er wurde nichtdestotrotz heute Morgen ausgepfiffen. Das muss man auch hinzufügen. Und was ich ganz besonders spannend finde, weil das ist ja natürlich ein politisches Narrativ, das hier erzählt wird, mit sehr viel Pomp und sehr teuer und verschiedene Eliteschulen proben da ein Jahr, um damit zu marschieren. Und ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland mitbekommen haben, aber es gibt einen kleinen Miniskandal wieder in Frankreich.
Erzählen Sie.
Dem Umweltminister wird vorgeworfen, dass er in seiner Zeit als Präsident der Nationalversammlung hauptsächlich Freunde seiner Ehefrau zu luxuriösen Essen eingeladen hat. Und er behauptet, also das investigative Portal Mediapart hat darüber berichtet, er behauptet, dass das tendenziöse Berichterstattung sei. Und was so spannend ist an der ganzen Geschichte, ist, dass eben die Frau von dem Umweltminister als eine Art Marie Antoinette stilisiert wird. Mhm. Also da wird von ihrem kostspieligen Lebenswandel gesprochen. Und das sind natürlich heute kleinbürgerliche Zeiten. Es gibt kein Spiegelkabinett, das ist nicht die Dekadenz der Könige. Da wird von einem Föhn berichtet, der mit Gold überzogen war und 500 Euro gekostet hat, und einem Raclette-Service, das sie sich gekauft hat für 200 Euro. Aber darüber wird berichtet. Und in den Internetforen zirkulieren derzeit auch Gerüchte über Brigitte Macron. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie einen Visagisten angestellt habe, dem sie für die Frisur und das Make-up über 100.000 Euro gezahlt hätte.
Also es gibt immer noch diese Spaltung zwischen Eliten und sogenanntem einfachen Volk.
Genau.
Und wie erleben Sie das jetzt in diesen Zeiten? Es gab ja die Proteste der Gilets Jaunes. Ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden oder liegt das nur an den Ferien?
Das ist eben das gleiche Narrativ. Die Gilets Jaunes, die fahren, es ist mittlerweile verpufft, aber die Gilets Jaunes fuhren jeden Samstag nach Paris und erzählten sich eigentlich den Sturm auf die Bastille nach. Und dass der Brigitte Macron vorgeworfen wird, für 100.000 Euro sich eigentlich einen Friseur angestellt zu haben. Marie Antoinette wurde für ihre Vorliebe für Perücken getadelt. Und sie haben hier eigentlich das gleiche Narrativ, das offiziell auf der Champs-Élysées, aber auch eben in den Protesten nacherzählt wird. Und sie haben immer wieder in Frankreich das gleiche Narrativ eigentlich seit der Französischen Revolution.
Also die Motive für den Umsturz sind eigentlich immer da.
Ja. Wird der Elite die moralische Verdorbenheit vorgeworfen und wird eigentlich im Kleinen wie im Großen erzählt, dass dieses Land reformunfähig ist. Und ich finde es unwahrscheinlich amüsant, dass eben dieses Narrativ am Nationalfeiertag gefeiert wird, aber eben auch erzählt wird bei den Leuten, die sich gegen dieses Narrativ wehren.
Bei der Militärparade zum heutigen 14. Juli hat Staatspräsident Emmanuel Macron die europäische Verteidigung gewürdigt. Gila Lustiger war das. Wo steht Frankreich in Europa? Das Theaterfestival von Avignon befasst sich in diesem Jahr auch mit der Geschichte Europas, dessen Schicksal heute ungewisser ist als noch vor Jahren. Die Auftaktinszenierung Architektur von Pascal Rambert, aber auch die Europa-Politshow Nous l'Europe, Banquette des Peuples und andere Arbeiten versuchen dies in diversen ästhetischen Ansätzen zu fassen. Freier als die Künstler können die Wissenschaftler in der Denkwerkschaft Les Ateliers de la Pensée mit europäischer Geschichte verfassen. Sie hinterfragen kritisch die Voraussetzungen, die unseren europäischen Selbstbildern zugrunde liegen. Eberhard Spreng berichtet.
L'histoire inquiète. Die Geschichte beunruhigt. Das sagt der Historiker Patrick Boucheron, der beim Festival in Avignon gleich viermal in einer Debattenreihe auftrat. Damit war aber nicht nur gemeint, dass die Phantome der Geschichte ihre Schatten über das heutige Europa werfen. Diktatur, Barbarei, Neonationalismus, die in verschiedenen Theaterarbeiten von um Europa besorgten Künstlern angesprochen werden. Boucheron betont vielmehr, dass jede Generation von Historikern aus der Geschichte neue Erkenntnisse gewinnen kann und dass deshalb auch das, was als gesichert hinter uns liegt, jederzeit neue, beunruhigende Aspekte offenbaren kann. Schnell zeigte sich, dass die Denkwerkstatt Les Ateliers de la Pensée auch in anderen Begegnungen über das mäßig interessante Gedankenniveau der bisherigen Theateraufführungen hinauskam. Die sind nämlich bislang, bis auf eine Ausnahme, kaum mehr als eine Ansammlung europäischer Archetypen, Daten und Ereignisse. Dass Europa sich seine eigene Geschichte völlig neu erzählen muss, daran erinnert eine Stimme von außerhalb, die des senegalesischen Philosophen Souleymane Bachir Diagne. Europa glaubt gerne an seine universalistische Vormachtstellung, oben der Himmel der Ideen, der sich direkt auf Europa fokussiert. Deshalb ist es Zentrum aller universalistischen Vorstellungswelten. Der Rest der Welt muss folgen. Diese Idee gibt es seit dem 19. Jahrhundert, seit Hegel und der Kolonialzeit. Und die Peripherie wurde erst Teil der Weltgeschichte, als Europa seinen Blick auf sie richtete. Diagnes Aufforderung zur Dekolonisierung macht vor allem vor dem Hintergrund des zentralen Programmfokus Sinn, den Avignon sich für dieses Jahr vorgenommen hat. Die Odyssee, aber auch der Aeneas-Mythos, die Orestie und das griechische Erbe. Die Wissensvermittlung von Griechenland zum Rest Europas, früher nannte man sie lateinisch Translatio Studiorum, erfolgte nicht auf direktem Weg, nicht von Athen nach Rom und dann nach Paris, Heidelberg oder London. Griechische Philosophie wurde auch in Nischapur im Iran unterrichtet, kam von Bagdad nach Cordoba, Fez und dann nach Timbuktu. Die Leute wissen nicht, dass die aristotelische Philosophie in Timbuktu gelehrt wurde, lange bevor die Europäer Mali kolonisierten. Die vielleicht radikalste Absage an abendländische Denktradition erteilte in der Gesprächsreihe Les Ateliers de la Pensée die Literaturtheoretikerin Marielle Massé. Angesichts der ökologischen Katastrophen und dem wachsenden Gefühl, auf einem von Menschen beschädigten Planeten zu leben, antwortet sie auf die Frage, ob es möglich sei, der entzauberten Welt den Zauber zurückzugeben.
En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'appétit, d'intérêt, de passion qui renaît.
Derzeit erwacht das Interesse und die Leidenschaft für animistische Kosmologien wieder, die uns verloren gegangen waren. Also die Vorstellung, dass eine Pflanze, ein Tier so etwas wie eine Person ist und eine Seele hat. Ich sehe bei uns sogar einen Neid gegenüber animistischen Völkern. Und plötzlich erscheinen Bücher, die die Intelligenz der Bäume beschreiben oder die des Wassers. Es gibt da etwas, das uns zu einer neuen Aufmerksamkeit gegenüber der Natur aufruft. Dass die weit über Theaterdiskurse hinausgreifende Frage nach einem neuen abendländischen Animismus überhaupt in Avignon gestellt wird, hängt mit der Hoffnung zusammen, die Dichter und die Poesie könnten in einer der Verzweiflung zutreibenden Kultur neue optimistische Räume öffnen, auch fürs Theater. Und spätestens seit Sophokles ist Le Monde Enchanté, also die sich selbst besingende, sich selbst beseelende Welt, die Domäne der Poeten. Und die haben ihre Sprache dereinst der Natur und dem Gesang der Vögel abgelauscht. Rückkehr allenthalben. Europas Zukunft liegt in einem radikal veränderten Blick auf Vergangenes und Verlorenes. Orestie-Regisseur Jean-Pierre Vincent glaubt daher fest an die Rolle eines antiken Theaters als Rettung in der Not.
L'histoire, c'est ce qui sert au moment du danger.
Die Geschichte ist vor allem hilfreich in Momenten der Gefahr. Und ich glaube, wir alle, die Menschheit, ist derzeit in Gefahr. Deshalb ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, auf welchem Weg sich die Menschheit in einer vergangenen Epoche aus der Gefahr befreit hat. Avignon will in diesem Jahr den Poeten das Wort erteilen. Aber es sind vor allem die Wissenschaftler, die dem europäischen Bewusstsein neue Räume öffnen.
Die philosophische Seite des Festivals von Avignon, Eberhard Spreng aus Avignon war das. Herkunft ist in der Kunst ein zurzeit viel diskutiertes Thema, natürlich wenn es um die Objekte aus kolonialem Kontext geht, die in europäischen Museen stehen, aber auch die Herkunft der Künstler, die in westlichen Museen ausstellen, ist zu einem Politikum geworden. Der westliche Kanon wird zunehmend hinterfragt, auch kulturelle Aneignung ist dabei ein sensibles Thema, wie der Fall der Künstlerin Dana Schutz gezeigt hat, die das Foto eines gelynchten 14-jährigen Afroamerikaners aus dem Jahr 1955 als Vorlage für ein Gemälde benutzte. Das Bild wurde vor 2 Jahren an der Whitney Biennale gezeigt und löste einen Aufschrei aus. Der afroamerikanische Künstler Arthur Jaffer, der dieses Jahr auf der Venedig-Kunstbiennale den Goldenen Löwen bekam, zeigt ebenfalls Bilder von gelynchten Schwarzen in den USA. Er ist allerdings selbst schwarz und zurzeit sind seine Werke in einer Ausstellung in München zu sehen, aber auch im Moderna Museet in Stockholm. Da war Anja Reinhardt. Und was gab es da zu sehen? Hauptsächlich Videos?
Videos, Bilder, also man könnte es zusammenfassen unter dem Titel der Ausstellung, den ich jetzt wirklich ablesen muss, weil er doch relativ kompliziert ist.
Ja,
A Series of Utterly Improbable Yet Extraordinary Renditions, also eine Serie von absolut unwahrscheinlichen, gleichzeitig außergewöhnlichen Darstellungen. Mhm. Da fragt man sich, was soll das bedeuten? Aber es geht letztendlich natürlich auch darum, wie außergewöhnlich sind eigentlich sozusagen die schwarzen Markierungspunkte in der amerikanischen Geschichte. Also das hat ganz viel mit Personen zu tun, zum Beispiel mit Miles Davis, mit Martin Luther King, mit Barack Obama. Sehr viel mit schwarzer Musik, weil Musik sozusagen zu den markanten Punkten gehört, wo die Schwarzen sichtbar geworden sind. Also es ist auch ein bisschen eine Überforderung, wenn man in diese Ausstellung geht. Man sieht überlebensgroße Bilder, teilweise auch wirklich schockierende Bilder, Sie haben es gerade schon angedeutet, von Lynchmorden aus den 1920er Jahren und da ist man tatsächlich auch, da hält man an und guckt hin und sieht lachende Weiße, die neben toten schwarzen Körpern stehen. Das schockiert eben immer noch. Das ist aber auch etwas, was man vielleicht auch schon wieder vergessen hat und das ist noch schockierender eigentlich.
Ist das malerisch gestaltet oder sind das irgendwie?
Das sind Fotografien.
Fotografien.
Genau,
mhm.
Fotografien.
Schwarz-Weiß
das,
oder?
Schwarz-Weiß, ja. Und auch die Filme sind meist schwarz-weiß. Es gibt auch farbige, sehr schnelle Abfolgen von Bildern in Filmen zusammengefasst. Was eine sehr große Rolle spielt, ist, man geht in diese Ausstellung mit Kopfhörer rein. Das heißt, man hat immer irgendeine Geräuschkulisse, egal ob Musik oder man sieht sozusagen Gespräche zu den Szenen, die sich da vor einem auf der Leinwand abspielen. Also es ist so ein bisschen fast schon 3D und noch eine Dimension mehr Ausstellung.
Okay. Inwieweit spielt denn der Kulturkampf, also dieser Schwarz-Weiß-Antagonismus, den Sie ja vielleicht auch schon angedeutet haben, so eine Rolle in Jaffers Arbeit?
Also es geht letztendlich darum, schwarze Kultur sichtbar zu machen. Und wo ist schwarze Kultur sichtbar? In der Musik und im Tanz. Das sind aber eigentlich die beiden, ja, das sind diese beiden Spuren, die für uns auch ganz ja außer Frage stehen. Nur wo hat die schwarze Kultur eigentlich keine Spuren hinterlassen? Und das bricht jetzt natürlich gerade auf, das ist im Museum. Und da versucht er mit seinen, er ist ja eigentlich Filmemacher, hat Architektur studiert, hat dann Filme gemacht, unter anderem mit Stanley Kubrick auch zusammengearbeitet, Musikvideos gedreht und irgendwann hat er gemerkt, ich erreiche ja auch gar nicht die Leute, die ich eigentlich erreichen möchte. Und wo kann ich sozusagen schwarze Kultur auch visuell sichtbar machen? Und das ist im Museum. Also letztendlich, ja, es geht um diesen Kulturkampf, aber er hat irgendwann mal eine ganz interessante Aussage gemacht, und die hieß, es geht gar nicht darum, das Schwarzsein abzuschaffen und da noch mehr Fokus auf die Diskriminierung zu legen, sondern es geht darum, das Weißsein abzuschaffen, weil das Weißsein immer bedeutet, nicht schwarz zu sein. Und daher kommt ja auch die ganze Rassetheorie.
Mhm. Und wenn man nochmal über seine Schau hinausblickt in Stockholm, was ist so das zentrale Thema seiner Arbeit? Ja, vielleicht, warum war er eigentlich dann vielleicht auch für den Goldenen Löwen da ausgesucht? Ne? Was fasziniert an seiner Arbeit so sehr?
Also es geht tatsächlich zum einen, und das ist ja eine sehr universelle Erfahrung um das Fremdsein. Also um es jetzt mal sehr zugespitzt zu formulieren, wir leben in einer weißen, männlich geprägten, heterosexuellen Kultur. Und da ist jeder, der da rausfällt, immer noch ein Fremder. Er macht es aber eigentlich ganz klug. Also es geht gar nicht darum, das schlechte Gewissen sozusagen bei dem anderen hervorzurufen, sondern Bilder dazu zu zeigen. Also es geht dann zum Beispiel um den Film Alien von Ridley Scott. Das Alien, das wir da sehen, das ist sozusagen, das steht stellvertretend für alle, die diese Fremdheit erfahren. Und zum anderen ist es auch eine Kulturgeschichte des schwarzen Amerika-Schreiben. Arthur Jaffer ist ein großer Sammler. Er sammelt Bilder, er sammelt Schnipsel aus YouTube und versucht damit, eine schwarze Geschichte Amerikas zu schreiben, die es so eben einfach auch noch nicht gibt.
Und wenn Sie noch mal so kurz zurückblicken, was war so das, also das Objekt oder der Film, wo Sie sagen, das war für mich das Spannendste oder Interessanteste?
Es ist tatsächlich der Film Apex, eine Abfolge von Bildern, ganz, ganz schnell mit schockierenden Szenen, und dazwischen gestellt sind ganz harmlose Bilder. Und das muss man tatsächlich erstmal verarbeiten.
Anja Reinhardt war das. Vielen Dank über den afroamerikanischen Künstler Arthur Jaffer, der in Venedig auf der Kunstbiennale mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Seine Werke sind zurzeit in Stockholm zu sehen. Sommerzeit ist Freilichttheaterzeit. Wir unternehmen gerade jetzt noch einen Ausflug nach Bayern, genauer gesagt zum Bergwaldtheater Weißenburg in Mittelfranken. Jedes Jahr findet hier ein Festspielsommer statt, heuer sogar erstmals mit einer Uraufführung, die der Stadtschreiber Franz Hobel zum 90. Jubiläum des Bergwaldtheaters geschrieben hat. Der Lebkuchenmann, eine Geschichte Weißenburgs über richtiges und falsches Handeln, beherztes Eingreifen und letztlich die Frage, was kann man aus der Geschichte lernen? So heißt es in der Ankündigung. Jörn Florian Fuchs, übrigens selbst am Fuße des Bergwaldtheaters aufgewachsen, erzählt von einem Heimspiel.
Der Lebkuchenmann geistert hier herum. Er will, dass das alles aufhört. Er will Menschlichkeit, Veränderung, Aufklärung. Weil ich wegen einer Kleinigkeit bei der Erlkönigin in Ungnade gefallen bin. Ich muss ihm das Handwerk bringen. Komm mit in eine Welt zu einer Wehenreise durch die Zeit!
Beim ersten Auftritt des spärlich bekleideten Spukwesens Phoebe ahnt man noch nicht, dass die Sache sehr kompliziert wird. Ein Lebkuchenmann, eine Erlkönigin und dann der Spielort, das Bergwaldtheater in der mittelfränkischen Römerstadt Weißenburg. Das klingt nach einer sommerlichen Märchenstunde für die ganze Familie mit schönen Kostümen, netter Begleitmusik und vielleicht der einen oder anderen Lebensweisheit vor dem unvermeidlichen Happy End. Doch weit gefehlt. Denn was sich der österreichische Schriftsteller Franz Hobel und sein regieführender Landsmann Georg Schmid-Leitner zum 90. Geburtstag der tatsächlich äußerst romantisch verwunschenen Spielstätte unter freiem Himmel ausgedacht haben, dürfte der größtmögliche Kontrapunkt zu den üblichen Sommernachtspektakeln sein, Jedermann- und Nibelungenfestspiele eingeschlossen. Franz Hobel war vor 2 Jahren Stadtschreiber in Weißenburg und hat sich tief in die Geschichte der Gegend eingegraben. Er jagt ein gigantisches Ensemble aus Profis und Laien 3 Stunden lang durch unzählige wahre und erfundene Szenen aus diversen Zeiten. Mal sind wir im Mittelalter und begegnen einem Hexentribunal, bei dem ausschließlich Kinder Täter und Opfer sind. Dann wird turbulent gehochzeitet, plötzlich toben NS-Schergen herum, dann treffen wir einen selbstgefälligen Markgrafen, dann wiederum einen glücklicherweise arg inkompetenten Henker. Als grobe Klammer dient Phoebes Versuch, es der Erlkönigin recht zu machen und den nach Weihnachtsgebäck duftenden Versöhner zu vernichten. Diesen Lebkuchenmann spielt Tatortkommissar Andreas Leopold Schad in brillantem Wechsel von hohem und eher hohlem Ton. Mal orgelt er tiefstes Fränkisch, mal liefert er Knittelverse. Ein Amateur verzaubert und verstört zugleich als miese, petrige Erlkönigin. Bettina Brzezinski ist eine verwegene gegen erotische Phoebe. Verzauberung ist auch ein Stichwort fürs gesamte Stück, denn es geht tatsächlich ums ganz große Mythentheater, das mit Motiven mittelalterlicher Mysterienspiele ebenso spielt wie mit derb überdrehtem Volkstheater von heute und gelegentlichen epischen Brüchen. Immer wieder gibt es eine Art Erdung, ein Entzaubern und Infragestellen des gerade Gesehenen. Leicht konsumierbar ist hier wenig, auch wenn es viele tolle Bühneneffekte und überaus vielseitige Live-Musik gibt. Die zentrale Botschaft dreht sich um Autonomie und Selbstbefragung. Damit weist das Stück weit über Weißenburg hinaus, allerdings wird den Bewohnern der Stadt öfters der nicht nur historische Spiegel vorgehalten. Etwa die Begeisterung von Glasern und Tischlern, die nach den Judenpogromen schöne Aufträge bekamen, oder die engstirnige Mentalität mancher Einheimischer, die mit dem Satz »Woanders ist auch nicht anders« fein zusammengefasst ist. Immer wieder taucht ein harmlos scheinendes kleinbürgerliches Paar auf und kommentiert manche Szene. Später versteckt es einen nach Lebkuchen riechenden Flüchtling, doch letztlich siegt der Wunsch nach Ruhe und Behaglichkeit, es verrät ihn. Feigheit und Doppelmoral, Abgeben von Verantwortung und Spießigkeit, auch dies ein rotes Wollknäuel im Stück.
Geht's allen gut, das ist höhere Politik, du Dilettant!
Mit dem Lebkuchenmann ist dem Bergwalltheater ein Sommerhit der ganz anderen Art gelungen. Am Premierenwochenende stimmte nur eines nicht, das Wetter. Schnürlregen und Wind machten den Personen auf und jenseits der Bühne arg zu schaffen. Dazu Inspizient Ulrich Spieß.
Wir haben immer Kontakt mit dem deutschen Wetterdienst, also Gewitter, da würden wir abbrechen. Aber es ist natürlich eigentlich alles auch natürlich auf Außen, Outdoor und wetterfest gemacht.
Bleibt also zu hoffen, dass gute wie böse Menschen und Geister an den kommenden Abenden nicht von realen Stürmen weggefegt werden. Sie haben mit ihren Seelengewittern wirklich schon genug zu tun.
Jörn Florian Fuchs erlebte den Lebkuchenmann am Freilichttheater in Weißenburg. Zum Ende dieser Sendung reisen wir noch in eine Zeit, in der Köln und das Rheinland eine ganz wichtige Gegend für die internationale Kunstszene war. In den 1990er Jahren formierte sich in Köln eine neue Kunstszene. Junge Galerien wie jene von Christian Nagel eröffnen. Die Zeitschrift Texte zur Kunst wird gegründet. Ein Künstlerkollektiv betreibt den alternativen Ausstellungsraum Friesenwall 120. Alexander Schröder gründete bereits als Kunststudent eine eigene Galerie. Seine Sammlung, die er jetzt der Stadt schenkt, zeigt eine sehr eigenwillige Seite der Konzeptkunst an. Georg Imdahl geht die Frage, wer ist dieser Schenker? Was weiß man noch über Alexander Schröder?
Ja, Schröder war, wie Sie gesagt haben, selber Künstler. Er hat in den frühen 90er Jahren an der Hochschule der Künste in Berlin mit Judith Hopf, Manfred Pernies, Josephine Pride studiert, alles Namen, die heute noch Rang und Namen haben, hat dann die Galerie Neu gegründet, eine bis heute einflussreiche Galerie zeitgenössischer Kunst. Ist jemand mit einem ausgeprägten Gespür für formale Qualitäten von Kunst, der aber auch eigene Geschichten damit verbindet. Und sein Vater hatte schon gesammelt, Klaus Schröder, ein Architekt, der letztes Jahr verstorben ist. Und worauf Schröder Wert legt, ist, dass er jetzt nicht das eigene Programm einfach angehäuft hat in Privatsammlung, sondern jeweils aus anderen Ausstellungen auch gekauft hat, weil es ihm einfach wichtig war und weil es sozusagen, er hat nicht sich selber gesammelt, wenn man so will.
Worin besteht denn jetzt die Schenkung? Hat er, ich las was von 29 Werken, aber das ist jetzt nicht die gesamte Sammlung.
Nein,
oder
das
nur
ist ein
Teil?
Kleiner Teil seiner Sammlung, die auch in den letzten 10, 15 Jahren hier und da auch repräsentativ schon ausgestellt war. Das sind jetzt, wie Sie sagen, 29 Werke, Bilder, Fotos, Skulpturen, Installationen, Objekte. Malerei ist nicht mehr führend, wie es in den 80er Jahren in Köln ja noch der Fall war in der Markt- und Kunstszene. Es sind Werke bekannterer Künstler dabei, Künstlerinnen, Isa Gensken, Dan Graham, weniger bekannte, Ull Hohn, Lukas Duvenhöger. Ich würde mal sagen, das massiert sich alles so um die beiden Künstlerinnen und Künstler Cosima von Bonin und Kai Althoff, die eben damals auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben in Köln.
Und worin liegt jetzt diese Bedeutung dieser Schenkung, wenn man es auch ein bisschen historisch betrachtet sozusagen?
Ja, würde ich so sagen, damals etablierte sich eine neue Künstlerinnengeneration in Köln und auch ein neuer Begriff von zeitgenössischer Kunst. Ja, da sozusagen an die Stelle des Exzentrischen, des Genialischen, des Egomanischen, da trat so was Eigenbrötlerisches, was Grübelndes, was Eigenes. Also zum Beispiel von Kai Althoff haben wir da eine Wand, die schön mit so blauem Tuch bespannt ist und darüber wie an der Schnur so aufgereiht, auf Stühlen sitzend, mit der Schere herausgeschnitten, so Kinderfiguren, die da so ganz artig auf ihren Stühlen sitzen mit so Pagenfrisuren Und Schröder mag die Arbeit wohl besonders, hat er mir gesagt. Es erinnert ihn an eine Kindheit in der Waldorfschule, zu der er selber gar nicht gegangen ist. Das ist so ein bisschen streng, so ein bisschen behütet. Und ja, da ist eben dieses Eigenbrötlerische in der künstlerischen Auffassung. Und überhaupt, also wer hat sich denn damals mit Kindern beschäftigt in der zeitgenössischen Kunst? Und dass Althoff das gemacht hat, das zeichnet ihn einfach aus, dass er Themen gewählt hat, die niemand so auf dem Plan hatte.
Ja. Das heißt, das Ludwig-Museum in Köln zeigt jetzt diese Sammlung von den 29 oder auch noch im Kontext von anderen Bildern?
Ja, also da werden Kontexte hergestellt. Das ist eine Ausstellung da im Souterrain, wo auch die Wechselausstellungen stattfinden. Ich würde mal sagen, das passt ganz gut, weil diese 30 Werke Schenkung oder 29, die hätten den gesamten Raum auch nicht ganz ausgefüllt. Das hat man intelligent ergänzt, aber auch naheliegend, weil viele Künstlerinnen und Künstler dieser Sammlung sind schon in der Sammlung vertreten. Das sind also sinnvolle Ergänzungen, die das Museum da erfährt. Und ja, da sieht man eben, wie völlig neue Themen ins Spiel kommen. Die Homosexualität, das Queere, die Folgen des Kolonialismus, die Rolle der Institutionen. Das verbindet sich mit Namen wie René Green, Tom Burr, Andrea Fraser. Also das ist jetzt eigentlich als Wechselausstellung präsentiert, wird aber später in die Sammlung integriert.
Muss man denn hinter dieser Schenkung irgendein Geschmäckle, irgendeine Bevorzugung vermuten oder wie sehen Sie das?
Würde ich in dem Fall nicht machen. Also die Künstlerinnen und Künstler dieser Sammlung sind bereits etabliert weitgehend. Ich würde da eigentlich wirklich mal zunächst mal den Vorteil und den Gewinn für das Museum und die Öffentlichkeit sehen. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, den Katalog, der wirklich sehr seriös als Quellensammlung gemacht ist. Also da werden noch viele Leute mitarbeiten.
Vielen Dank, Georg Imdahl war das über die Kunstsammlung Schröder, die im Kölner Museum Ludwig ausgestellt ist. Und nun die Kulturnachrichten, die sich noch einmal mit adeligen Ansprüchen beschäftigen. Susanne Lurwig hat sie.
Ja, die Hohenzollern fordern ja seit Jahren Gemälde, Gebäude und Gegenstände vom Bund zurück. Und wie jetzt bekannt wurde, wird seit 2013 zwischen dem Haus Hohenzollern und den zuständigen Bundesbehörden verhandelt, wem welche Dinge letztendlich gehören. Was genau die adelige Familie gerne alles haben möchte, hat Nikolaus Bernau im Deutschlandfunk Kultur zusammengefasst.
Also es geht zum Beispiel um Erinnerungsstücke, es geht um Uniformteile, es geht um Schnupftabakdosen, ein ausgesprochen wertvolles Sammlungsobjekt, oder um erlesenste Möbel der Firma Röntgen aus dem 18. Jahrhundert, aber auch mindestens 266 Gemälde aus dem Bestand des ehemaligen Hohenzollernmuseums oder eben aus den Schlössern. Das zweite ganz wichtig ist Wohnrechte. Man möchte offensichtlich Wohnrechte in Schloss Sizilienhof und in Schloss Lindstedt zurückhaben. Und das, was wirklich eingegriffen hat, es gibt offensichtlich die Vorstellung bei den Hohenzollern, dass sie mitbestimmen können, wie wird die Geschichte der Hohenzollern dargestellt. Das kann sich kein Museum in Deutschland bieten lassen. Ist ausgeschlossen.
Nikolaus Bernau hält die Erfolgsaussichten der Forderungen zwar nicht für ausgeschlossen, aber auch nicht für besonders groß. Auch nicht groß sind offensichtlich die Aussichten vom Regisseur Francis Ford Coppola, Darsteller für seinen neuen Film zu finden. Das Projekt Megalopolis sei ein Film, den es so noch nie gegeben hat und den eigentlich niemand finanzieren will, weil sich niemand etwas darunter vorstellen kann. Das sagte der 80-jährige Oscar-Preisträger dem Spiegel. Coppola kennt sich ja bestens aus mit komplizierten Arbeitsbedingungen, denn vor 40 Jahren kam sein Film über den Vietnamkrieg Apokalypse Now in die Kinos. Die Dreharbeiten dauerten ewig, eine Katastrophe jagte die nächste, aber am Ende war der Film ein Erfolg. Und zum 40. Jubiläum erstellte Coppola eine neue Schnittfassung, die man morgen in den deutschen Kinos sehen kann. Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren sind zwei antike Pyramiden in Ägypten wieder für Touristen geöffnet. Die Knickpyramide des Königs Snofru sowie die nahegelegene Satellitenpyramide sind wieder für Besucher zugänglich. Das teilte das Antikenministerium heute mit. Beide Bauten liegen südlich von Kairo in der Wüste im Pyramiden- und Gräberfeld Dahschur.
In den Informationen am Abend geht es natürlich auch um den französischen Nationalfeiertag und den fliegenden Mann in Paris. Hier im Studio war Katja Lückert. Einen guten Abend.